Okay, wir gehen wieder langsam an unsere Plätze und nehmt doch einfach wieder Platz. Danke vielmal. Das ist für mich Reich Gottes, man kümmert sich umeinander, man schwatzt miteinander, man weiß voneinander und man unterstützt sich gegenseitig. Das ist doch so schön. Michaela hat am Anfang vom Gottesdienst so gesagt, wir sind so etwas wie Blumen. Und wir sind so verschiedene Blumen und ich habe den Eindruck, auch wenn ich in euch hineinschaue und so, sind wirklich verschiedene schöne Blumen da. Und das ist doch schön. Heute Morgen möchte ich aber über Blumensorten irgendwie etwas predigen. Über drei Blumensorten. Es gibt ja auch Blumen, die ein bisschen ähnlich sind. Ja, und es geht um Blumensorten, das heißt im übertragenen Sinn, ich möchte über das Zusammengehen der Generationen in der Gemeinde predigen. Ich finde das ein ganz schönes Thema und ein ganz fruchtbares Thema auch. Vielleicht leuchtet schnell die Folie auf. Ja, es geht um diese Stelle im Johannesbrief, wo es um die Väter geht, um die jungen Männer und um die Kinder. Das sind die drei Generationen, die in einer Gemeinde auch vertreten sind. Ja, ich bin Leiter von einem christlichen Sozialwerk und nebenbei bin ich auch in verschiedenen Vorständen tätig und Netzwerken. Und ich merke, dass Zusammengehen der Generationen etwas so Wichtiges ist für das Weitergehen. Jede Gemeinde oder jedes Sozialwerk, die hat eine Leitung in irgendeiner Form. Und dann ist es oft so, dass diese Leitung irgendwann Fehler macht oder irgendwann werden die Leute einfach älter und dann werden sie abgelöst von einer neuen Generation. Und dann entsteht meistens so ein Bruch zwischen diesen Generationen und die neue Generation muss dann von Neuem beginnen. Und irgendwann ist auch diese neue Generation, macht ihre Fehler, stolpert über ihre Sachen und sie wird dann wiederum abgelöst. Und dann haben wir plötzlich eine dritte Generation, die gar nichts mehr weiß von der ersten Generation. Und die ganze ursprüngliche Vision geht dann plötzlich verloren. Bach ab, könnte man sagen. Und das ist so schade. Und das ist genau das, was Gott nicht möchte. Er möchte eigentlich, dass eine Generation auf der anderen aufbauen kann. Eine Generation im Erbe stehen kann der vorigen Generation. Und das geht nur, wenn Väter und Mütter da sind. Gut, und in dieser Stelle geht es um das Zusammengehen der Generationen. Da steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Vielleicht haben wir noch einen anderen Typ von Folie da. Ich weiß nicht, kann man die erste Folie einblenden? Ein bisschen noch zurück. Noch, genau. Okay. Gut. Ich lese mal. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, weil ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und dann gibt es im nächsten Vers nochmal, kommt das Ganze. Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Da werden so in diesen Versen werden diese drei Generationen beschrieben. Also die Kinder, die jungen Männer, die jungen Frauen und die Väter und Mütter. Und diese sollen dann idealerweise so einen harmonischen Dreiklang bilden in einer Gemeinde oder einem Sozialwerk oder wo immer. Am besten erkläre ich mal das Zusammengehen der Generationen am Beispiel von einem Bauernhof. Auf dem Bauernhof, da gibt es ja die Kinder, auch die neuen geborenen Kinder, die sind vor allem bei der Mutter, die werden versorgt, man muss sie versorgen, sie bestechen vor allem durch das Sein, sie schreien, sie atmen, sie trinken und hier und da hinterlassen sie auch eine Duftnote, über die man dann einfach hinweggeht. Und wenn sie einmal lachen, dann sind alle aus dem Häuschen. Das sind so ein bisschen die kleinen Kinder, die Kindlein. Und dann gibt es aber auch die größeren Kinder, die nehmen schon ein bisschen am sozialen Leben teil. Sie gehen umher, sie gehen einmal in den Stall hinein, sie merken, dass es dort warm ist und dass es dort stinkt. Sie sehen den Vater, der auf dem Traktor sitzt und es wird laut, es knattert und es stinkt ein bisschen auch und sie merken, sie müssen zur Seite gehen. Sie lernen aber auch den Vater kennen. Der Vater nimmt sie vielleicht an der Hand, führt sie auf den Bauernhof umher und dann ist so ein kleiner Knirps wahnsinnig stolz auf seinen Vater, dass er an seiner Hand einfach gehen kann. Und dann gibt es auf dem Bauernhof auch die jungen Männer, diese jungen Frauen. Das sind in der Regel der junge Bauer und die junge Bäuerin. Das ist die Generation, die Hand an den Pflug legt. Das sind diejenigen, die anpacken. Das sind diejenigen, die die Arbeit verrichten müssen. Das sind diejenigen, die säen, die ernten, die Tiere versorgen und die Bäume schneiden. Das ist so ein bisschen die junge, aktive Generation, diese jungen Männer und diese jungen Frauen. Und dann gibt es auch die Väter und Mütter auf diesem Bauernhof. Das ist so der alte Bauer und die alte Bäuerin. Die sind nicht mehr so sichtbar, die sind vielleicht mehr im Büro, im Zimmer. Sie sind am Planen, sie versuchen den Bauernhof zu positionieren. Sie überlegen sich, was man im nächsten Jahr sät und was nicht, wie es mit den Finanzen ausschaut. Sie beschäftigen sich mit Projekten und sie schauen einfach nach vorne. Und daneben geben sie diesem jungen Bauern und dieser jungen Bäuerin so Ratschläge. Das ist jetzt am Beispiel von einem Bauernhof ein bisschen erklärt, wie diese drei Generationen zusammengehen. Und ich leite ein Sozialwerk und ich merke, dass in diesem Sozialwerk sind da genau diese drei Generationen sind vertreten. Das sind einmal einfach die Patienten oder die Klienten, die müssen einfach versorgt werden. Man muss sie umsorgen, man muss sie anleiten. Es ist so eine einseitige Beziehung, eine einseitige Geschichte auch. Und dann gibt es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind in der Regel gut ausgebildet, die versorgen diese Klienten und Patienten, sind für sie da, geben ihnen Ratschläge, versuchen sie zu fördern, versuchen sie zu unterstützen und setzen ihnen auch Grenzen, wenn nötig. Und dann gibt es die Leitergeneration oder die Leiter, das sind diejenigen, die Strukturen legen, die Strategien legen, die schauen, dass die Finanzen stimmen, die auch schauen, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können. Und wenn in einem Sozialwerk oder in einem Werk diese drei Generationen gut vertreten sind und gut miteinander funktionieren, dann geht es diesen Sozialwerken in der Regel gut. Und ich denke, auch in unserer Gemeinde gibt es diese drei Typen, diese drei Blumentypen oder diese drei Generationen sind auch unter uns vertreten. Da gibt es einfach diejenigen, die einfach in den Gottesdienst kommen, sie empfangen geistliche Nahrung, sie gehen wieder, sie tragen keine Verantwortung, sie nehmen an den Veranstaltungen teil. Das sind so ein bisschen verglichen mit den Kindern, ja. Und dann gibt es die jungen Männer und die jungen Frauen, das sind diejenigen, die die Mitarbeiter, die ihre Ämtlein haben, die zupacken, die Arbeit auch verrichten, die sich kümmern um die verschiedensten Sachen. Das sind die Aktiven, die Vision unterstützen. Und dann gibt es auch die Leiterschaft in einer Gemeinde. Das sind die visionieren, die schauen nach vorne, die versuchen, die Geschichte, die ganze Gemeinde so zu steuern, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können, und sie sind einfach da und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist eine Gemeinde, die diese drei Typen hat, diese drei Typen von Blumen hat, die funktioniert in der Regel gut und es geht voran. Wir möchten jetzt miteinander einfach der Reihe nach so ein bisschen diese drei Generationen näher anschauen, wie sie ticken, wie sie funktionieren, was sie brauchen. Okay, dann gehen wir zum ersten, zu diesen Kindern. Ich habe da euch eine Folie vorbereitet. Ja, genau, da heißt es: Ich schreibe euch, ihr Kindlein, dass euch die Sünden vergeben sind, um meines Namens willen. Oder ein Vers, zwei Verse später heißt: Ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, denn ihr habt den Vater erkannt. So im Griechischen werden hier für Kindlein oder Kinder so verschiedene Worte gebraucht. Die im Vers 12 sind es die Technions oder die Technons, das heißt die Neugeborenen, also diejenigen, die gerade geboren sind und die ersten Schritte im Leben machen. Ein Kennzeichen dieser Kindlein ist, dass sie merken oder dass sie lernen müssen, dass ihre Sünden vergeben sind. Dass es in Ordnung ist, wie sie sind. Und dann gibt's schon ein bisschen diese älteren Kinder, Vers 14, das sind die Paideons, die sind die Generation, die schon ein bisschen am sozialen Leben auf dem Bauernhof teilnimmt. Das sind diejenigen, die lernen, die den Vater kennenlernen. Gut, gehen wir zu den Technons oder Technions. Ich denke, ein Bibelvers, den Sie einfach, der so ein bisschen zu dieser Generation von Kindern passt, ist, der steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Dort steht: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also diese Technions, das sind die Generation, die lernt, dass jetzt etwas Neues begonnen hat. Dass mit der Vergebung der Sünde, mit der Bekehrung einfach etwas Neues begonnen hat. Dass das Alte vergangen ist, dass sie die alten Muster überwinden können. Dass sie in etwas Neues hineintreten können. Und das alles hat mit Vergebung zu tun, weil Vergebung macht einen Neuanfang möglich. Oder die Kinder, die neugeborenen Kinder, die müssen ja lernen zu atmen. Das ist für sie ja nicht, das haben sie im Mutterbauch nicht gelernt, zu atmen. Und das hält sie am Leben. Und wir neugeborenen Kinder im Geist, wir werden am Leben erhalten, dadurch, dass wir Vergebung empfangen und Vergebung weitergeben. Das ist so etwas Zentrales für das Funktionieren von uns als geistliche Kinder. Nun, beim Atmen, da atmet man die Luft ein, man schnauft ein und man schnauft aus. Und bei der Vergebung ist es genau gleich. Es gibt Momente, wo wir Vergebung empfangen, und es gibt Momente, wo wir Vergebung weitergeben müssen. Und beides gehört zusammen. Geistliches Atmen, Einschnaufen, Ausschnauben. Und das heißt, geistliches Warten und Vergebung empfangen, Vergebung weitergeben. Nun beobachte ich immer, und es ist für mich auch sehr gut nachvollziehbar, dass es einfacher fällt, Vergebung zu empfangen, als Vergebung weiterzugeben. Weil Vergebung weitergeben, das kostet immer etwas. Das kann uns echt an unsere Substanz gehen. Besonders wenn Vergebung etwas zu tun hat mit unserem familiären Umfeld, wenn sie etwas zu tun hat mit Missbrauch, mit Übergriffen. Da ist es so wichtig, dass wir auch vergeben, dass wir in dieses Neue hineinkommen. Aber es ist schwer Arbeit. Ich habe wiederum einen Bibelvers auf einer Folie. Ja, da steht gerade neben dieser Bibelstelle, über die ich eigentlich predige, steht dieser Vers, Johannes Kapitel 2, Vers 11. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Hier geht es darum, dass wir Vergebung weitergeben. Und das kann etwas mühsamer sein, das braucht viel, viel Kraft und ist absolut notwendig. Es ist für die meisten von uns, Vergebung weitergeben, ist für die meisten von uns einfach das Tor zu unserem Leben. Es befähigt uns, mit der Vergangenheit abzuschließen und in das Neue hineinzugeben, das Gott uns geben will. Ohne Vergebung bleiben wir irgendwo rückwärts orientiert. Wir sind immer gebunden an unsere Vergangenheit. Wir können vorwärts strampeln, wie wir wollen. Es ist ein Haken da, der uns an die Vergangenheit bindet. Wir können zum Beispiel nach Neuseeland gehen und versuchen, dort zu leben, damit wir unsere Eltern nicht mehr sehen müssen. Aber irgendwann wird diese bittere Wurzel, die wir mit nach Neuseeland nehmen, dort aufgehen. Und es entsteht eine ähnliche Situation, wie wir sie verlassen haben, wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir wirklich vergeben haben. Unvergebung ist so etwas wie ein Störsender in unserem Leben. Vielleicht mögt ihr euch eher an die alte Generation der Autoradios erinnern. Da hat man ja gehört, war schöne Musik oder es war ein schöner Sprecher. Man hat Nachrichten gehört und irgendwann wurde dann der immer leiser. Und wenn man an einer elektrischen Leitung vorbeigefahren ist, dann hat's nur noch geknattert. Und ich denke, wenn wir nicht vergeben, dann geht es uns ähnlich. In gewissen Situationen verlieren wir den Draht zum Vater im Himmel. Es triggert uns, gewisse Leute triggern uns oder gewisse Situationen triggern uns. Sie kommen einfach wieder daher und es rauscht nur noch und wir wissen nicht mehr, was oben und unten ist. Und es bleibt einfach so eine Wolke der Finsternis über unserem Leben. Darum ist es wirklich wichtig, zu vergeben, abzuschließen, von Herzen zu vergeben, damit diese Störsender nicht kommen. Die neueren Radios haben ja da Filter, da kann man sogar an elektrischen Leitungen vorbeifahren und es stört nicht mehr, aber leider im Geistlichen gibt's diese nicht. Da muss man einfach vergeben, damit dieser Neuanfang möglich ist. Ja, Gott weiß ja auch, dass es uns sehr schwer fallen kann, einfach zu vergeben. Er weiß das und darum hat er immer wieder so Bibelstellen in der Bibel eingeflochten, die uns daran erinnern, dass wir das machen sollen. Da ist zum Beispiel das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ihm wird vergeben, ihm werden diese 10.000 Talente, dort steht es, 10.000 Talente werden ihm vergeben. Diese Schuld wird einfach ausgewischt, ist nicht mehr da. Und er geht raus und er findet dann einen anderen Knechten. Und der schuldet ihm nur 100 Denare. Also ganz eine kleine Summe. Aber er vergibt ihm nicht. Er fordert sein Geld zurück. Er fordert sein Recht ein. Und das hat zur Konsequenz, dass er dann einfach in den Kerker geworfen wird und in den, dass dieser Knecht zu den Folterknechten wiederkommt, bis er alles abbezahlt hat. Die Folterknechte können sein, die in unserem Leben die alten Geschichten, die wieder daherkommen, die alten Gewohnheiten, die wieder Fuß fassen in unserem Leben. Ja, das ganze dämonische Karussell, das uns umgibt, das dann einfach plötzlich wieder auf uns kommt und uns beeinflussen will, wenn wir nicht von Herzen vergeben. Petrus fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Wie oft muss ich denn das machen? Und ist 7 mal 7 eigentlich nicht genug? Und dann sagt Jesus zu ihm, nein, du musst nicht 7 mal vergeben, sondern 7 mal 70 mal. Das heißt, immer wieder. 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit. Immer wieder vergeben, immer wieder vergeben, immer wieder loslassen, immer wieder segnen. Das ist ein Lebensstil, auf den wir nicht verzichten können. Und das ist der geistliche Atem. So wie wir auf die Luft nicht verzichten können, so dürfen wir auf das nicht verzichten. Immer wieder loslassen, immer wieder freigeben, immer wieder segnen, immer wieder zurückstehen. Das hat auch mit Sterben zu tun. Gut, dann jetzt sind wir bei den Technions stecken geblieben. Jetzt gehen wir zu den Paidions. Da von denen steht, ich habe euch Kindern, Paidions, geschrieben, dass ihr den Vater, denn ihr habt den Vater erkannt. Die Paidions, das sind ja, um im Bild vom Bauernhof zu bleiben, das sind ja die schon ein bisschen älteren Kinder, die auf dem Bauernhof umhergehen, sie sehen, sie beobachten, sie nehmen zum Teil am Leben teil, sie lernen den Vater kennen, sie gehen mit ihm durch den Stall und sie sind stolz auf ihn, sie beobachten, wie er mit den Leuten umgeht. Und in diesem drin lernen sie den Vater und die Mutter auch kennen. Und das ist irgendwie ein wichtiger Prozess von uns, den wir einfach mit Gott gehen dürfen. Wir dürfen ihn kennenlernen und er lässt sich von uns auch erkennen. Ich denke, wir kommen in diesem Punkt nie über das Stadium eines Paidions hinaus. Wir alle müssen Gott immer wieder als Vater kennenlernen und dürfen ihn immer wieder als Vater kennenlernen. Bei mir ist es so, dass ich nach einem langen Arbeitstag komme ich oft nach Hause und dann sitze ich einfach auf meinen Stuhl oder auf mein Sofa und bin einfach da und ich warte auf Gott und ich bete gar nicht, ich falte keine Aktivität, sondern ich bin einfach da und warte, bis mein Vater auftaucht. Und plötzlich ist er da und plötzlich gibt er mir neue Kraft, plötzlich begegnet er mir, plötzlich kommen Gedanken, auf die ich sonst gar nicht gekommen wäre, plötzlich gibt er mir seinen Frieden und ich spüre seinen Schutz, ich spüre seinen Halt. Und ich denke, das haben wir alle nötig. Das hat mit Gott als Vater zu tun. Und über dieses Stadium kommen wir nicht hinaus. Ja, es mit dem Vater hat auch irgendetwas zu tun, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder? Dieser Vater, der war eigentlich nicht glücklich, bis der Junge und der ältere Sohn mit ihm zusammen gefestet haben. Und er hat nie irgendetwas geäußert, irgendwie Vorbehalte geäußert, grundsätzliche, gegen seinen älteren Sohn und gegen seinen jüngeren Sohn. Er war immer bereit, diese zu empfangen. Er war immer bereit, diese zu umwerben. Er war immer bereit, sie in sein Haus zu holen. Und ich denke, das hat mit Vaterschaft zu tun. Und diesen Vater im Himmel, den dürfen wir immer wieder von Neuem kennenlernen. Gut, jetzt sind wir bei den Kindern, jetzt geht's weiter. Neben den Kindern gibt es ja diese jungen Männer und diese jungen Frauen. Griechisch sind das die Nearnikos. Das hat etwas zu tun mit neu. Das sind die Neuen, die es neu machen. Da steht, ich schreibe euch, ihr jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Oder Vers 14, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Also im Vers 13 steht eigentlich nur, dass sie den Bösen überwunden haben. Und in Vers 14 steht dann noch genauer, wie sie den Bösen überwunden haben. Durch das Wort Gottes, das in ihnen bleibt, überwinden sie. Denn das ist ihre Stärke und das befähigt sie zu überwinden. Mir kommt an dieser Stelle, ist mir eine Stelle aus dem Alten Testament in den Sinn gekommen. Da geht es um den Schama. Und dieser Schama ist ein Held von David. Vielleicht können wir da steht's, die nächste, ja, genau. Da lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 22, 11 bis 12. Nach ihm war Schama, der Sohn Ages, aus Aror. Als die Philister sich sammelten zu einem Heer, es war dort ein Stück Acker mit Linsen und das Volk vor den Philistern floh, da trat er mitten auf das Stück und entriss es den Philister und schlug sie und der Herr gab großes Heil. Schama er stand da, er hat gesehen, das Volk flieht vor den Philistern und er hat dieses Linsenfeld gesehen und er hat einfach den inneren Impuls gehabt, ich stehe auf dieses Feld. Ich lasse nicht zu, dass der Feind dieses Feld abräumt. Ich lasse nicht zu, dass das Volk Gottes dieses Landstück einfach verliert. Ja, und das ist so ein wesentlicher Wesenszug der jungen Männer und jungen Frauen. Sie beginnen zu realisieren, was ihnen gehört. Und sie beanspruchen das, was ihnen gehört für das Reich Gottes. Sie stehen innerlich auf und stehen einfach da und sagen weiter nicht. Sie überwinden den Bösen. Gut. Dann stellt es für uns sofort die Frage, ja, haben wir denn unser Linsenfeld erkannt? Gibt es Situationen, in denen wir den Mut haben, einfach aufzustehen und das zu beanspruchen, was uns gehört? Wo ist unser Linsenfeld? Erkennen wir es? Und wenn wir es erkannt haben, haben wir den Mut, hinzustehen. Ich denke, es hat Mut gebraucht von diesem Schama. Diese Philister waren ja nicht Teddybären, sondern sie haben gewusst, wie man eine Steinschleuder bedient, sie haben gewusst, wie man den Speer wirft oder das Schwert zückt. Und er ist einfach da gestanden, aufgestanden und hat gesagt, in Jesu Namen stehe ich da. Und da passiert nichts. Ich lasse nicht zu, dass dieses Feld abhanden kommt. Nun, ich beobachte immer wieder, wie das Reich Gottes ganz fein und klein beginnt. Es geht jetzt um das Thema, wie erkennen wir unser Linsenfeld? Ab und zu beginnt es mit einfach so leichten ganz leisen Gedanken. Und diese kommen einfach in uns hinein und die fassen in uns Fuß und die bleiben einfach da, weil es der Heilige Geist ist, der sie in uns hineingesetzt hat. Und diese Gedanken werden dann mit der Zeit stärker und wir merken, es ist unser Linsenfeld, das Gott uns schenken will. Ich bin ja immer wieder am Beobachten auch, wie sich das Reich Gottes auch hier in Basel entwickelt, wie es weitergeht über die Jahre, über die Jahrzehnte auch. Und ich habe so erlebt, wie zum Beispiel, konnte zum Beispiel Michel Dickmann beobachten, wie er die Stadtarbeit Elim gegründet hat. Das waren einfach zuerst kleine, feine Gedanken. Er wollte einfach irgendetwas machen für diese Frauen und Männer, die am Rande der Gesellschaft sind, wie sie süchtig sind. Das hat ihn beelendet. Und er hat begonnen zu sprechen, er hat auch mit mir gesprochen, was kann ich tun, was soll ich tun. Und mit der Zeit sind dann eine ganze Gruppe von Leuten sind dazugekommen, sie haben ihn unterstützt. Mit der Zeit kamen Häuser, es kamen Finanzen und es ist über die Jahre dann ein großes Sozialwerk daraus geworden. Einfach, weil Michel einfach den Mut hatte, auf diesen feinen Gedanken einzugehen und erkannt hat, das ist mein Linsenfeld. Und ich habe auch Bernhard Mösner zum Beispiel beobachten dürfen, wie er das HOP gegründet hat. Da war er irgendwann in Kansas City und dann ist diese Vision gekommen von einem Gebetshaus auch in Basel. Das hat ihn dann nicht mehr losgelassen. Mit der Zeit hat er dann aufgehört, hier Pastor zu sein und hat sich ganz diesem Gebetshaus gewidmet, dieser Vision. Und er hat erkannt, das ist mein Linsenfeld. Dort stehe ich hin. Das gehört mir. Ja, und zu guter Letzt habe ich auch den Fred Berli beobachten können, der Uganda Youth Ministries gegründet hat. Das waren auch Impulse von Gott, der irgendwann auf einer Gebetskonferenz in Uganda bekommen hat. Und er ist diesen Impulsen nachgegangen, konstant geblieben, ist immer wieder nach Uganda gegangen. Mit der Zeit hat er dann immer wieder neue Leute mitgenommen und hat diese Leute einfach unterstützt. Und dann sind daraus Schulen entstanden, Straßenkinder haben plötzlich ein Zuhause gefunden und haben plötzlich die Möglichkeit gehabt, zur Schule zu gehen. Und das sind einfach so, Fred hat erkannt, das ist das Linsenfeld, das mir Jesus gegeben hat. Und damit stellt sich auch für uns immer wieder neu die Frage, wo ist mein Linsenfeld? Jesus sagt ja mal, das Reich Gottes ist so wie ein Senfkorn. Und dieses Senfkorn ist das kleinste Korn, aber irgendwann wird es zu einem großen Baum. Und ich denke, es beginnt, das Reich Gottes beginnt oft mit unseren feinen, kleinen Gedanken, die irgendwann groß und stark werden und sehr sichtbar werden. Das tönt aber, die Beispiele, die ich genannt habe, das tönt eigentlich sehr easy. Ja, man hat den Eindruck, dass das so einfach ist. Es kommen die Gedanken, man bleibt ihnen treu und plötzlich entsteht etwas Neues. Aber in Wirklichkeit ist dieser ganze Prozess immer wieder sehr umkämpft. Und ich denke, diese Leute, diese Pioniere, die ich genannt habe, sind immer wieder an ihre Grenzen gekommen. Da steht so ein schöner Vers im Psalm 126, Vers 5 und 6. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Das ist so ein bisschen der Prozess, wie er erlebt wird. Oft von Pionieren. Er wird erlebt von Frauen und Männern, die wissen, wo ihr Linsenfeld ist und die dieses Linsenfeld auch beanspruchen. Ja, nochmal die Frage, wissen wir, wo unser Linsenfeld ist? Sind wir diese jungen Männer und diese jungen Frauen, die wissen, wo ihr Linsenfeld ist? Es müssen ja nicht so große Sachen sein, die ich jetzt aufgezählt habe. Möglicherweise ist dein Linsenfeld, das können deine Kinder sein, die dir Gott geschenkt hat. Und du darfst Du darfst für sie beanspruchen, dass sie sich gesund entwickeln, dass sie irgendwann im Reich Gottes zupacken und anpacken und zu Männern und Frauen Gottes werden, die Frucht bringen. Möglicherweise ist dein Linsenfeld auch deine Ausbildung, die dir Gott geschenkt hat, deine Fähigkeiten, deine Fertigkeiten. Und du darfst beanspruchen, dass diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Jesus dir gegeben hat, dass diese irgendwann Frucht bringen. Oder möglicherweise ist einfach dein Arbeitsplatz, dein Linsenfeld. Du bist einfach dort hingestellt und du machst einfach deine Arbeit. Aber weil du dort bist und deine Arbeit machst, ändert sich die ganze Atmosphäre im Betrieb. Es gibt kleinere und größere Linsenfelder. Es gibt sichtbarere und weniger sichtbare Linsenfelder. Aber für Jesus ist das nicht so wesentlich. Ist es ein großes Feld oder ein kleines Feld? Ist es sichtbar oder nicht sichtbar? Das interessiert Jesus nicht. Ihn interessiert, ob du dein Linsenfeld erkennst und ob du auf deinem Linsenfeld stehst und dieses Linsenfeld für Jesus in Anspruch nimmst. Nun sind wir immer noch bei diesen jungen Frauen und jungen Männern. Und die Frage ist, woher nehmen sie dann die Kraft, einfach auf diesem Linsenfeld stehen zu bleiben, zu stehen? Und in unserem Text wird ganz klar gesagt, das ist das Wort Gottes, das in ihnen bleibt. Und gemeint ist nicht, dass sie hier die korrekte Theologie haben. Es ist nicht gemeint, dass sie ein riesen Know-how haben, ein riesiges Kopfwissen, sondern es ist hier eher gemeint, haben sie biblisches Wissen, das in ihr Herz gekommen ist. Ist biblisches Wissen, sind Aussagen von Gott tief in ihr Herz gerutscht? Tragen sie biblisches Wissen hier in ihrem Geist, da unten, und können sie mit diesem biblischen Wissen im Leben bestehen? Dieses biblische Wissen, dieses Wissen im Geist, das bleibt in uns. Und das Wissen trägt Frucht. Weil es begleitet uns in guten und schlechten Tagen. Wir können auf diesem Wissen stehen, wir können hinstehen, wir können Kraft schöpfen, wir können überleben, auch in Widrigkeiten. Nun, wie kommt dieses Wissen, dieses biblische Wissen, dieses Wissen im Geist in uns hinein? Da gibt's eine interessante Stelle. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs in Caesarea Philippi. Das war eine Hochburg, eine heidnische Hochburg. Und dann fragt er sie, wer meint ihr, dass ich bin? Und dann sagen sie, die Leute sagen, wer meint ihr, was sagen die Leute von mir, dass ich sei? Und dann sagen die Jünger zu ihm, die einen meinen, du bist Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Andere meinen, du bist Elia. Und andere meinen, du bist Jeremia. Und dann fragt Jesus, und was denkt ihr? Wer bin ich? Was denkt ihr? Ihr Jünger, für wen haltet ihr eigentlich mich? Und da sagt Petrus, du bist Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt ist interessant, was Jesus dazu sagt. Er sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich denke, übertragen in unsere Situationen hinein, heißt das, wir können schon die Bibel lesen, wir können sie studieren, wir können Bücher studieren. Aber irgendwie muss die Offenbarung kommen. Und wenn die Offenbarung da gewesen ist, dann wissen wir es, dann wissen wir es, dann wissen wir es und niemand kann es uns rauben. Ja, ich denke, wir brauchen Offenbarung über Jesus, wer er ist. Wir brauchen immer wieder neue Offenbarung, was sein Blut ist. Und wir brauchen Offenbarung, was der Leib ist, der gebrochen ist, damit wir geheilt sein dürfen durch seine Wunden. Das muss immer wieder so Offenbarungswissen sein, das in uns hineinrutscht. Und auf diesem können wir unser Leben bauen. Dort ist unsere Stärke, dort stehen wir. Das ist der feste Grund, auf dem wir stehen. Ich in meiner Tätigkeit bin immer wieder in Situationen drin, wo ganz vieles nicht so läuft, wie ich das gerne möchte. Es sind immer wieder schwierige Situationen, die da sind, und erstaunlicherweise ist es immer gleichzeitig. Wenn etwas schief läuft, dann läuft auf anderes schief. Und dann steht eben, dann poppt jeweils ein bestimmter Bibelvers aus dem Johannesprolog in meinem Leben auf. Und dort steht, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und das ist ein Geschenk Gottes, dass ich diesen Vers habe. Und auf diesem Vers stehe ich dann immer wieder hin. Und ich erlebe, wie die Probleme um mich herum plötzlich kleiner werden, wie sie plötzlich handelbar werden, wie sie plötzlich lösbar werden. Aber es braucht es immer wieder, dass dieser Bibelvers in mir aufsteht. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Und ich weiß dann, es ist eine Fülle und Gnade da. Es ist Gnade da, um alle diese Probleme zu lösen. Und das ist für mich, dieser Bibelvers ist für mich so offenbartes biblisches Wissen, auf dem ich stehen kann. Und ich wünsche mir sehr, dass wir alle so Wissen haben, so Wissen, dass wir einfach mit uns herumtragen. Jesus sagt ja, wer an die Schrift, an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus ihm werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in diesen offenbarten Glauben hineinkommen und mit diesen Offenbarungen im Leben stehen können. Und dann können wir so richtig mit der Gießkanne auf andere Frauen und Menschen spritzen. Und die werden dann lebendig. Gut, jetzt kommen wir noch zu den Vätern. Ich weiß nicht, mögt ihr noch? Okay. Michaela sagt ja. Ich weiß nicht, ob sie nur ja sagt wegen mir. Keine Ahnung. Okay, zum dritten, das sind die Väter. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und Vers 14, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und in unserem Bild vom Bauernhof, da geht es ja um die Väter, das ist der alte Bauer, die alte Bäuerin, die sind ein bisschen zurückgezogen, die sind im Büro, die sind am Planen, die positionieren den Bauernhof, die arbeiten an neuen Projekten, schauen nach vorne. Das ist so ihre Aufgabe. Und sie unterstützen den jungen Bauer und die junge Bäuerin, wenn sie die Möglichkeit dazu haben oder wenn es einfach nötig ist. Hier wird von den Vätern und Müttern gesagt, dass sie den erkennen, der von Anfang an ist. Also es geht hier nicht mehr primär, dass wir Gott als Vater kennen, sondern es geht darum, dass wir ihn selbst kennen. Dass wir irgendwie wie wissen, wie sein Wesen ist, wie er tickt, wie er funktioniert. Letztendlich hat mir jemand gesagt, Gott liebt es, wenn wir für Heilung glauben. Und das hat er so einfach aus seinem Herz heraus gesagt. Und ich habe gemerkt, das ist offenbart das Wissen in ihm. Er liebt es. Er weiß, Gott liebt es, wenn ich ihm vertraue, dass ich von ihm geheilt werde. Und das ist so schön. Und ich denke, diese Väter und Mütter, die haben viel, die tragen viel offenbartes Bibelwissen in sich herum. Und sie sind auf dieser Grundlage, stehen sie einfach und sie sind nicht mehr erschütterbar. Und es ist auch interessant, wie oft ist es so, dass sie auch wie ein, in einem bestimmten Sinn ein Verhältnis mit Gott haben, wo sie fast ein bisschen auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren können. Sie können reden mit ihm, sie sind im Austausch mit ihm. Ja, was meinst du, was sagst du? Ich denke, es gibt im Alten Testament zwei Männer, die in diese Richtung gehen und die irgendwie die Gunst Gottes gewonnen haben, als Väter in diesem Leben zu stehen. Das eine ist Abraham. Der Abraham, Gott besucht ihn und dann sagt sich Gott, ich kann ihm doch nicht verbergen, was ich in Sodom und Gomorra vorhabe. Denn ich habe ihn dazu bestimmt, zu einem großen und starken Volk zu werden. Und durch ihn sollen alle Völker gesegnet werden, sagt Gott. Zu diesem Abraham, der ist mein Gegenüber. Ich kann ihm das nicht vorenthalten. Ich muss ihm das sagen. Ich sage ihm, was jetzt mit Sodom und Gomorra geschieht. Und er hat dem Abraham dann auch sogar erlaubt, mit ihm eine Diskussion zu beginnen, ob eigentlich das gut ist, was er machen will. Und dann ging es um die Gerechten. Wie viele Gerechte gibt es dort? Gibt es 50? Gibt es 10? Gibt es 5? Gott hat sich auf diese Ebene mit Abraham eingelassen. Und ich denke, Väter und Mütter im Glauben, das sind Männer und Frauen Gottes, die ab und zu diese Ebene mit Gott erwischen. Ein zweites Beispiel ist der Mose. Mose, von ihm heißt es, dass er mit Gott redet wie ein Freund zu seinem Freund. Und Freundschaften gibt es ja nur zwischen Personen, die sich als gleichwertig empfinden. Und es ist ganz erstaunlich, dass Gott sich auf diese Ebene hinunterlässt. Und ich denke auch, in unserem Leben kann das so sein, dass wir in diesen Situationen sind, wo wir einfach merken, Gott schaut jetzt auf uns, was wir sagen, was wir meinen. Und wir können ihm sagen, wie wir es sehen. Und Gott lässt sich darauf ein. Ja, es gibt ja verschiedene Autoritäten in unserem Leben. Vielleicht hast du einfach plötzlich die Autorität bekommen über deine Familie. Und du kannst mit Gott diskutieren, als diese Mutter oder dieser Vater Gottes, was in deiner Familie geschehen kann oder geschehen soll. Oder vielleicht hast du Autorität bekommen über eine Gemeinde. Und du bist mit ihm und du kannst mit ihm sprechen, was du dir wünschst und diskutierst mit Gott, was er sich wünscht und so weiter. Das ist ganz interessant und auch schön. Und ich finde es ein großes Vorrecht, dass wir diese Väter und Mütter werden dürfen. Und das Schöne an diesen drei Generationen ist es, dass es nicht gesagt wird, nur diese und diese dürfen Väter und Mütter sein. Nur diese und diese dürfen junge Männer und junge Frauen sein. Die anderen müssen Kinder bleiben. Gott hat kein Ansehen der Person. Und er hat für jeden von uns eine Mutterschaft und eine Vaterschaft bereit. Er hat für jeden von uns ein Linsenfeld bereit. Und er hat für jeden von uns bereit, dass wir diesen Vater kennenlernen möchten können. Und er hat noch mehr für alle von uns immer wieder diese Sündenvergebung bereit. Und diesen macht uns den Neuanfang möglich. Nun, das ist dieser Dreiklang der Generationen und es ist so schön, wenn dieser Dreiklang zum Klingen kommt. Und die Frage ist, was können wir tun, damit dieser Dreiklang zum Klingen kommt? Dass es möglich ist, in diesem Dreiklang zu leben. Ein Teil, eine Antwort ist die, dass wir das gar nicht können und gar nicht müssen. Dass es Gottes Sache ist, diesen Dreiklang hervorzubringen. Da steht in zum Beispiel im Maleachi Kapitel 3, Vers 23 und 24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Also Gott sendet, Gott wird aktiv, er sendet diesen Elia und der bekehrt das Herz der Kinder zu den Vätern und das Herz der Väter zu den Kindern. Er macht das Zusammengehen der Generationen möglich. Es ist Gottes Initiative. Nun, dieser Elia, der ist ja irgendwie schon gekommen. Das war der Johannes der Täufer. Aber der Elia wird in Zukunft irgendwann auch noch kommen, weil es so steht. Also diese Bibelstelle ist einerseits erfüllt und irgendwann wird sie noch sehr konkret nochmals erfüllt werden. Und so in der Zwischenphase ist der Geist des Elia da, der sich in unserer Mitte breit macht. Und dieser Geist des Elia ist im Moment in der Gemeinde am Werk. Und ich denke, je mehr wir in die Endzeit hineingehen, desto stärker wird dieser Geist des Elia wirksam. Und er wird dafür sorgen, dass das Herz der Kinder sich den Vätern und Müttern zuwendet und das Herz der Väter und Mütter sich den Kindern zuwendet. Gut, das ist die eine Antwort. Wir können nichts machen, dass dieser Dreiklang der Generationen zustande kommt. Die andere Antwort ist, wir können es aber begünstigen, dass dieser Dreiklang der Generationen freigesetzt wird. Und das ist, können wir begünstigen durch eine Kultur der Ehre. Ich denke, dass es gut ist, wenn junge Männer und junge Frauen Leute aufsuchen, die Väter und Mütter sind und sich von ihnen segnen lassen. Das hat ja genau Elia und Elisa haben das erlebt. Elisa hat irgendwann gespürt, dieser Elia wird gehen. Und er hat sich dann in dieser Phase von seinem Leben, hat er sich ganz eng an Elia gehalten. Und Elia ist dann von Ort zu Ort gezogen und hat immer gesagt, Elisa, bleib du da, ich gehe dahin. Und Elisa hat gesagt, ja, ich komme einfach mit dir, ich gehe einfach mit dir, hat sich an seine Ferse gesetzt, festgemacht, festgekrallt. Und irgendwann sind sie dann zusammen über den Jordan und dann hat sich Elia gedreht und gesagt, was soll ich dir geben? Und Elia hat gesagt, bitte, ich bitte von dir die doppelte Salbung. Und er hat sie dann auch bekommen. Aber das Ganze war ein Prozess, es war nicht einfach. Es ist nicht auf Knopfdruck geschehen. Elisa musste alles geben, alles loslassen, auf alles verzichten, um mit diesem Elia über den Jordan gehen zu können. Er musste quasi irgendwo aus sich selbst absterben, weil er einfach, damit er das bekommen hat, was Elisa hatte. Gut, ich denke, das ist ein Teil, wie dieser Geist des Elisa unter uns, Elia unter uns freigesetzt wird. Eine andere Dimension hat zu tun mit unseren natürlichen Eltern. Ich denke, wir müssen unsere natürlichen Väter und Mütter ehren, wenn wir in den Geist der, ja, wenn wir in den Geist der Kindschaft, der Sohnschaft hineinkommen wollen. Es führt kein Weg darum herum. Das ist ja auch ein Gebot in den 10 Geboten. Ehre Vater und Mutter. Und es ist das erste Gebot, das eigentlich eine Verheißung trägt, damit es dir gut geht und du lange lebst. Ja, ich denke, das ist auch gehört zur Kultur der Ehre, zum Freisetzen von diesem Geist des Elia, dass wir einfach unsere natürlichen Mütter und Väter ehren. Es gehört auch zum Freisetzen von diesem Geist des Elia, dass wir als Gemeindemitglieder unsere Gemeindeleiter einfach ehren. Das hat jetzt nichts zu tun, dass diese keine Fehler machen, dass man ihnen nichts sagen darf, sondern es hat einfach mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun, die Jesus einfach in uns hervorbringen möchte. Und ich denke, für Gemeindeleiter und ist es auch wichtig, dass sie die Leiter von anderen Gemeinden in dieser Stadt wertschätzen und ehren. Sogar wenn sie andere Theologien haben und nach anderen Schwerpunkten arbeiten. Es geht einfach darum, zu wertschätzen, was Jesus ihnen gegeben hat und sie zu ehren. Das setzt sehr, sehr viel frei in einer Stadt. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir als Gemeinde, als eine lokale Gemeinde in der Stadt, wie die Geschichte unserer Stadt auch ehren. Das, was Gott getan hat. Und gerade hier in Basel, wir als Oikos-Gemeinde, wir sind ja nicht die Ersten, die Reich Gottes bauen hier in unserer Stadt. Wenn man in der Geschichte zurückschaut, hat es schon ganz viele geistliche Bewegungen gegeben hier in der Stadt. Und irgendwie soll man die kennen und diese auch wertschätzen und auch respektieren. Und teilweise sind ja diese Leiter noch am Leben, die damals Großes bewirkt haben. Zum Beispiel von der Albanarbeit ist der Johannes Schwalina, der damals diese Arbeit geleitet hat. Er ist noch am Leben, er ist noch da. Man kann noch zu ihm, man kann noch mit ihm sprechen. Und das ist doch ein Vorrecht. Und andere sind gestorben, wie zum Beispiel der Spitteler, der auch ganz, ganz Großes gewirkt hat im 19. Jahrhundert. Er hat die Krishona gegründet, er hat die Basler Mission gegründet, er hat die Diakonisten Riecher gegründet. Und so ein Mann Gottes. Und den muss man irgendwie respektieren und irgendwie ehren, wenn man sich so in einer Stadt wie Basel bewegt. Das hat mit einer Kultur der Ehre zu tun, mit dem Freisetzen des Geistes von Elia zu tun. Gut, jetzt bin ich eigentlich mit diesem Dreiklang durch. Ja, und es wäre so schön, wenn wir stärker da hineinfinden. Ja, dieser Dreiklang der Generationen ist so wichtig, dass wir einander in unseren Rollen erkennen, dass wir einander in unseren Rollen respektieren. Und dabei dürfen wir wissen, dass auch wenn wir Väter und Mütter sind, dass wir auch Anteile haben von Kindern und dass es auch völlig in Ordnung ist. In gewissen Situationen sind wir einfach die Kinder, die Vergebung brauchen, auch wenn wir in anderen Situationen drin geistliche Väter und Mütter sind und umgekehrt. Es geht da nicht um Ansehen der Person, es geht nicht um höher und tiefer, es geht nicht um besser und schlechter, sondern es geht ums Werk Gottes, um seine Gnade, die unter uns sein will, die unter uns aktiv sein will, die uns in dieses Schema hineinstoßen will. Und wie ich schon gesagt habe, es ist so wichtig im Reich Gottes, dass das passiert, dass eben das nicht passiert, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass eine Generation von Leitern von der nächsten Generation abgelöst wird und dass dann dieser Bruch entsteht und die neue Generation von Neuem beginnen muss und irgendwann steht sie dann wieder vor dem Nichts und muss wieder neu aufbauen. Es geht darum, dass der Funke des Reiches Gottes von Generation zu Generation springt und etwas aufgebaut werden kann. Ja. Gut, ich möchte einfach zum Abschluss noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du bei uns bist, Jesus. Und ich bitte dich einfach um große Gnade für uns alle, dass sich dieser geistliche Dreiklang dieser Generationen einfach, dass dieser freigesetzt wird, Jesus. Ich bitte dich einfach, dass wir als Väter und Mütter, als junge Männer, junge Frauen und als diese Kinder Gottes einfach miteinander funktionieren können. dass du diese Harmonie hervorbringst, die auch unter uns, auch in der Oikos-Gemeinde so wichtig ist, dass das einfach geschieht. Danke für deine Gnade. Amen. Vielleicht habt ihr im Lauf der Predigt einfach so ein bisschen gemerkt, wo ihr in diesem Thema gefordert seid, wo ihr dran seid. Vielleicht geht es um Vergebung. Vielleicht geht es darum, den Vater zu erkennen. Vielleicht geht es darum, dass ihr euer Linsenfeld beginnt zu sehen. Oder vielleicht geht es darum, dass ihr noch standhafter werdet als diese Frauen und Männer Gottes, zu denen euch Jesus berufen hat. Wenn ihr so, oder vielleicht geht es darum, dass ihr einfach merkt, ich muss diese Kultur der Ehre beginnen zu pflegen. Und wenn ihr so Anliegen habt, dann könnt ihr gerne auf uns zukommen, wir werden für euch beten. Und es gibt ja ein Gebetsteam, das ist im Moment einfach eher klein. Aber ich denke, Jürg ist da und wer geschickt? Simon, Susan, nicht mehr oder nicht? Ja. Also, kommt, also wir spielen jetzt noch ein Lied. Und ihr könnt nach vorne kommen. Wir werden für euch beten. Und den anderen wünsche ich einfach einen schönen Sonntag. Es gibt ja nicht mehr so warme Temperaturen. Und wir dürfen uns des Lebens freuen, als diese Kinder, die den Vater kennen. Amen.